Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, in Kapitel 20, Vers 24 und ist ein Wort des Apostels Paulus im Gegenüber zu der Gemeinde in Ephesus. Aber ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Aber ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Liebe Gemeinde, wer hätte das gedacht, dass diese Redewendung aus der Bibel kommt oder zumindest in der Bibel zu finden ist? Wenn uns im täglichen Leben jemand Danke sagt für eine kleine Dienstleistung, die wir ihm erwiesen haben, oder für ein kleines Geschenk, das wir gemacht haben, können wir sagen, nicht der Rede wert. Wir hätten ebenso gut sagen können, mach kein Aufhebens davon. Oder gern geschehen. Oder einfach, bitteschön. Aber auch dann, wenn uns nicht Danke gesagt wurde, sondern dann, wenn uns etwas wehgetan hat, wenn wir den Kopf angeschlagen haben oder uns in den Finger geschnitten, wenn wir eine kleine Brandblase uns zugezogen haben und man uns fragt, besorgt nach der Verletzung und den Schmerzen, dann können wir sagen, nicht der Rede wert. Hat man sich dagegen ein Bein gebrochen? Geht es um eine Magenoperation oder ist sogar das Leben bedroht, dann sagen wir nicht mehr, nicht der Rede wert. Denn dann geht es ums Leben. In gleicher Weise reagieren wir auch dann, wenn uns jemand in Worten oder in seinem Verhalten eine tiefe, gefühlsmäßige Verletzung zugefügt hat. Auch dann sagen wir nicht mehr, nicht der Rede wert. Nun ist das Erstaunliche, dass das Wort in der Bibel aus einem Zusammenhang stammt, in dem durchaus das Leben bedroht war. Das Leben dessen, der so redet, dass es um sein Leben geht und nicht um ein Dankeschön und nicht um eine geringfügige Verletzung. Von Tränen ist in den vorhergehenden Versen die Rede und von Versuchungen, sprich Prüfungen durch Anschläge feindseliger Menschen. Heute würden wir sagen Terroranschläge. Und von einer Zukunft ist die Rede für den Betreffenden, einer Zukunft in Fesseln und das Trübsal, Bedrängnis sein Erwarten. Und dann heißt es, aber ich erachte mein Leben nicht der Rede wert. Wir tun immer gut daran, Bibeltexte sorgfältig zu betrachten und zu bedenken, damit wir sie nicht vorschnell in unser Leben übernehmen, sie unserem Leben anpassen und sie damit ihre Heilskraft verlieren. Unter Heilskraft verstehe ich ihre heilende, befreiende, tröstende, stärkende, unverändernde Kraft auf das ewige Leben hin. Paulus spricht Und das sollten wir sorgfältig hören. Von seinem eigenen Leben. Und nicht vom Leben anderer und nicht vom Leben allgemein. Paulus sagt nicht etwa, das Leben ist nicht der Rede wert. Im Gegenteil. Leben war dem Apostel Paulus kostbares Gut, auch sein eigenes. Als er einmal in Jerusalem weilend von jüdischen Extremisten bedrängt wurde und in Lebensgefahr geriet, hat er nicht gezögert, bewusst einen theologischen Streit über die Auferstehung Jesu zu provozieren, an einer Frage, an der sich seine Gegner augenblicklich in zwei Lager spalteten und aufeinander losgingen, und Paulus konnte entkommen, sich entziehen. Als er später wieder einmal im Konflikt mit solchen Gruppen verhaftet wurde und durch einen römischen Offizier die Prügelstrafe erleiden sollte, hat er wiederum nicht gezögert, sich um sein Leben zu kümmern, und daraus, dass er römischer Staatsbürger war, Kapital zu schlagen und als Jude zu sagen, ich bin römischer Staatsbürger, und damit der Prügelstrafe zu entgehen. Und als sich ein religiöses Mordkommando auf den Weg machte, um ihn umzubringen, obwohl er unter römischer Bewachung unterwegs war, hat er sich auf den Kaiser berufen, um nach Rom gebracht zu werden vor den höchsten Richterstuhl der damaligen Welt auf Erden. Trotz mancher anderslautender Aussagen in seinen Briefen und trotz dem ersten Eindruck, den man bei dem gelesenen Wort bekommen könnte, kann man ohne Übertreibung sagen, Paulus hat sein Leben verteidigt. Paulus hat Leben verteidigt und hochgeachtet. Und Paulus hielt auch sein Leben durchaus der Rede wert. Wie aber ist dann ein solcher Satz zu verstehen? Er will, wie alles im Leben, das man verstehen will, im Zusammenhang gelesen und bedacht werden. Der Zusammenhang lautet nämlich, ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Der Satz lautet also, ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, wenn. Es ist also eine bedingte Aussage und keine absolute. Der Wert seines Lebens ist für ihn kein Wert in sich selbst, sondern auf etwas bezogen, das ihm Sinn und Wert gibt. Diesem, einem solchen Verständnis gegenüber erhebt sich insbesondere in unserer Zeit vehementer Widerspruch. Ist Leben menschliches Leben nicht in sich selbst wertvoll und lebenswert? Gerät es unter den Bedingungen, unter dem ständigen Wenn, nicht gerade unter den mörderischen Leistungsdruck, der den eigentlichen Wert des Lebens zu zerstören droht? Was geschieht denn in uns und mit uns, wenn wir diese Bedingtheit nicht mehr erfüllen können? Wenn Familie, Kinder, Beruf, soziale Verantwortung, nicht mehr Inhalt und Wenn unseres Lebens bedeuten, Bedingtheit unseres Daseins. Was tun denn die Menschen, wenn sie aus ihren Berufen endlich und wenn möglich vorzeitig entlassen sind? Wenden sie sich nicht neuen Bedingungen zu? Suchen sie nicht gerade dann neue soziale Kontakte und Verantwortungen, damit ihr Leben einen Sinn hat? Einfach sein, heißt doch die Devise. Ich möchte einmal einfach nur sein. Die große Sehnsucht und Notwendigkeit unserer Zeit? Fragezeichen. Steht im hohen Wert, den wir dem Leben heute an sich geben, in der Praxis nicht gerade jene resignierende Aussage gegenüber, mein Leben ist nicht der Rede wert, wenn das Wenn fehlt, wenn die Bedingtheit fehlt, wenn ich nichts mehr tun kann, nichts mehr sein kann für andere. Wer ist sich selbst in der Tat genug? Mindestens braucht er die anderen, um sein Genügen zu erfüllen. Weil die Bedingtheit nicht mehr erfüllt werden kann, gerät unser Leben oft genug in die Krise der Sinnlosigkeit. Entfaltet sich Leben nicht gerade dann, wenn es eben mehr unter Bedingung und Leistung gelebt wird und unter der ständigen Erfüllung des Wenn steht? Ich glaube in der Tat an den hohen Wert des menschlichen Lebens. Ein Leben ohne jegliches Wenn und Aber. Nur kann ich es nirgends finden. Wenn ich mich umschaue, dann finde ich bei denen, die sich im Alltag plagen, ständig das, wenn ich nur endlich frei wäre. Und bei denen, die endlich frei sind oder vorzeitig ausgestiegen, wenn ich nur endlich das Geld für die Reisen hätte und meinen Unterhalt, so dass ich endlich so leben könnte, wie ich eigentlich möchte. Wenn ich doch endlich die Menschen um mich hätte, die ich eigentlich brauche. Und bei den Genießern und Lebenskünstlern finde ich, wenn der Genuss doch ewig dauern würde, wenn ich doch nur unkomplizierte Freunde und Kumpanen um mich hätte, wenn die Welt doch endlich friedlich wäre, wenn es doch endlich keine Ungerechtigkeit mehr gäbe, dann könnte ich mich meines Lebens freuen. Aber diese dauernden Bilder von der Ungerechtigkeit der Welt verderben mir jeden Genuss. Wenn ich doch endlich einen lieben Mann, eine liebe Frau, ein liebes Kind hätte. Es genügt nicht, Mann und Frau zu haben, sondern lieb müssen sie sein. Bezogen auf mich, so wie ich sie mir denke, immer wenn. Alles Leben scheint mir voller Wenn. Bedingungen für ein lebenswertes Leben, das der Rede wert ist. Nur das Leben scheint es nicht zu erfüllen. Die anderen scheinen die Bedingungen alle nicht zu erfüllen. Jedenfalls nicht ganz und nicht genug. Jeder scheint jeden zu beschäftigen mit seinem Wenn. Wie befreiend, erlösend und liebevoll entlastend, persönlich begrenzt klingt da das Wort des Apostels Paulus. Ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollenden und meinen Dienst erfüllen kann. Herrlich persönlich, Vom Anfang bis zum Schluss. So, als ob er andere nicht brauchte. Vollendung eines Dienstes, einer Berufung, die ich empfangen habe von Jesus. Sieht man noch näher hin, charakterisiert er das, was er empfangen hat, nicht nur als Berufung und Dienst, sondern es wird auch inhaltlich qualifiziert als gute Nachricht von der Gnade Gottes. Und Gnade Gottes ist doch nun haargenau Annahme ohne Bedingungen. Die Gnade ist charakterisiert, dass sie bedingungslos ist. Ja, dass sie unbedingt ist. Jedenfalls, Gnade kann sie nur sein, wenn sie bei dem, der sie empfängt, unbedingte Gnade ist. Ausgerechnet bei dem Mann der Bibel, der wohl als der größte Leistungschrist verschrien wurde, völlig zu Unrecht, dessen Worte von anderen gebraucht wurden und werden, um im Namen des Herrn andere zu tyrannisieren. Ausgerechnet er bescheidet sich, ist demütig an einer so zentralen Frage und bleibt persönlich. Persönlich begrenzt, wenn es ums Leben geht. Nicht über das Leben anderer verfügend. Nicht die anderen auf die Piste schicken. Sondern sein Leben ganz seiner Berufung und seinem Dienst der Gnade Gottes anvertrauend. So versteht er sich als Berufener und Diener der Gnade Gottes, nämlich des unbedingten Lebens. Eines Lebens ohne Wenn und Aber. Das ist Leben aus der Gnade Gottes. Ein Leben ohne Wenn und Aber. Er hat sein Leben nun einem größeren Wenn verschrieben, in dessen Erfüllung das Wenn die Bedingung zum Leben wird. Das ihm Sinn und Kraft gibt, aber auch sein Leben relativiert. Mein Leben ist in der Tat nicht alles. Und verzeihen Sie mir nicht einmal dem Leben gegenüber, wie es mir immer wieder entgegentritt, auch aus meinem eigenen Herzen, einmal ein Misstrauen zum Ausdruck bringe und den Lebensansprüchen gegenüber. All jene, die dieses nur sein dürfen, zum Ausdruck bringen, und wer kennt das nicht? All jene, die diesen hohen Anspruch an ein unbedingtes Leben stellen, erachten scheinbar nur ihr eigenes Leben als der Rede wert. Und das macht mich dann nachdenklich, wer denn zum Schluss dem Leben dann noch Wert gibt. Paulus hingegen relativiert sein eigenes Leben offensichtlich an einem größeren. Sein vergängliches Leben offensichtlich an einem unvergänglichen größeren. Er lebt aus einem größeren Dasein, aus einem größeren Leben. Und nicht einfach aus einem Sein, sondern aus einem größeren Sein. Das er charakterisiert als die Gnade Gottes. So kann er später einmal sagen, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist nichts zu spüren von Selbstmitleid.
Ich habe mein kostbares Leben dem Christus opfern müssen, und was habe ich dafür? Bin so lange ein Christ und habe auf so viel verzichtet, jetzt können die anderen auch mal verzichten.
Nichts von diesem Ton, nichts von diesem Druck. Aus der Relativierung seines eigenen Lebens spricht ein ungeheurer Wert. Da müssen nicht die anderen Bedingungen erfüllen, damit er glücklich ist. Da müssen nicht andere ihr Leben opfern, damit seins einen Sinn hat. Sein Leben ist darum nicht der Rede wert. Dem Mitleidsgeschrei seiner Brüder und Schwestern in Ephesus entgegen. Was jammern sie um ihren Paulus und weinen um ihn? Wir werden dein Angesicht nicht wiedersehen. Ja, sagt er, das stimmt. Ja, wir haben eine Prophetie empfangen und du wirst in Fesseln gelegt. Ja, sagt er, das ist denkbar. Ja, aber nun? Eben, sagt er, nun. Gehe ich meinen Weg. Erfülle meine Berufung. Und ich habe nichts anderes im Sinn, als das zu tun. Wenn in Fesseln, dann in Fesseln. Wenn in Trübsal, dann in Trübsal. Wenn in Glück, dann in Glück. Sagt er nicht einmal an einer Stelle, er habe gelernt, mit viel und wenig zu leben? Sein Leben ist darum nicht der Rede wert, entgegen all dem Mitleidsgeschrei seiner frommen Umwelt, weil er eine Berufung hat in diesem Leben und in einem Dienst steht, den er erfüllt. Den er erfüllt. Darum braucht er die anderen nicht zur Erfüllung seines Lebens. Aber, und das spürt er nun, dieses sein Leben will erfüllt werden, will vollendet werden und nicht einfach durchlaviert leben. Nicht einfach über die Runden kommen, sondern vollendet werden. So kostbar ist es ihm. So hat sein Leben Wert, dass es nicht der Reden anderer wert gemacht werden muss. Paulus hat kein Bedürfnis, in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen zu werden. Paulus hat kein Bedürfnis, dass über ihn Bücher geschrieben werden. Er bezieht seinen Wert nicht aus den Reden anderer über ihn. Hätte er das getan, würde er nicht mehr in der Bibel stehen. Denn was über ihn zu seiner Zeit alles gesagt wurde, ist nicht wert, dass es in der Bibel steht. Interessanterweise haben wir darum auch nicht die Protokolle der Gemeinde in Korinth erhalten und ihrer Gemeindeversammlungen, sondern seine Briefe an sie. Leider, sagen die Historiker, ich auch. Ich hätte es gerne gewusst, aber scheinbar war es nicht der Rede wert. Gehört es nicht zu dem liebevollen Humor Gottes, dass wir von keinem Mann des Neuen Testamentes mehr Worte erhalten haben, als ausgerechnet von dem, der sein Leben nicht der Rede wert hielt? Ist das nicht lustig? So ist Gott manchmal. Paulus gab sein Leben in der Vollendung seiner Berufung. Und nun, so denke ich manchmal, jetzt so in den Herzen einen Ton hören zu können. Aber ich bin nicht Paulus. Ich bin doch nur ich, zum Glück. In der Tat, zum Glück. Aber das bist du. Nicht Paulus, aber ein Mensch, dessen Leben seinen Wert hat durch die Gnade Gottes. Unbedingt. Wenn nicht in deinen Augen, dann aber in seinen Augen. Wertgeachtet und geliebt in seinen Augen. Unbedingten Wert in den Augen Gottes ohne Wenn und Aber. Aber damit auch ein Berufener und ein Diener der Gnade, die euch berufen hat. Diese Berufung ist kein Privileg von Vollamtlichen. In diesem Sinne versteht das Neue Testament etwas vom allgemeinen Priestertum, indem es die Begnadeten zu Dienern der Gnade macht und nicht zu Herren der Gnade. Indem es die Begnadeten zu Berufenen der Gnade macht und nicht andere dazu bringt zu rufen, sondern in den Dimensionen des eigenen Lebens mit der eigenen Existenz dieses Geheimnis der Gnade Gottes bezeugt. Das, meine Schwestern und Brüder, lasst uns vollenden. Im Hintergrund dieser Geschichte steht für mich ein Ereignis aus den Evangelien, zwei Gestalten, die ein erschütternd spannendes Gespräch miteinander führen. Es ist Jesus und Petrus. Dieser Satz des Apostels ist dem Sinn und Inhalt nach nicht der erste so gesprochene. Es war Petrus, der im Erkennen der Bedrohung vom Leben Jesu und seines Todes jenen berühmten Satz gesprochen hat, der in jeder Familiengeschichte zu finden ist: Das passiere dir nur nicht. Inzwischen wird er öfter zitiert als: Das passiere mir nur nicht. In all der Vielschichtigkeit, die das in sich trägt. Das soll mir nicht passieren. Hoffentlich. Und da dreht sich der Angeredete, der von so viel Fürsorge und Menschlichkeit umgebene, um und sagt: Tritt hinter mich, Satan. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ich bin gewiss, dass Paulus so nur reden und denken konnte, wie er redete und dachte über sein Leben, weil im Hintergrund seines Lebens dieses Ereignis stand. Das Ereignis seines Herrn, ohne den es die Gnade und damit das unbedingte Leben oder anders ausgedrückt das bedingungslose Leben oder das Leben ohne Wenn und Aber nicht gibt. Weil er seine Berufung erfüllt hat und seinen Dienst an uns Menschen vollendet hat. Darum können wir mit Fug und Recht und begründeter Hoffnung ausschauen nach einem Leben ohne Wenn und Aber. Lasst uns aber darauf achten, dass wir nicht einer Menschlichkeit verfallen, die sich letztlich als ungöttliche Menschlichkeit erweisen muss. Und die, wie es in der Geschichte der christlichen Kirche nachweislich geschehen ist, letzten Endes die Gnade wieder mit Bedingungen überhäufen muss, um überleben zu können. Wieder Bedingungen austeilen muss, sogar im Namen Gottes, weil sie es nicht fertiggebracht hat, sich personhaft und persönlich dem lebendigen Gott zu stellen, wie Jesus der Sohn es getan hat. Und wie der Text heute Morgen es erwiesen hat, wie auch sein Jünger, unser Bruder Paulus, es getan hat. Mein Leben ist nicht der Rede wert, wenn ich nur meine Berufung erfülle, die ich empfangen habe durch Jesus. Und die ist die Gnade Gottes. Unbedingtes Leben. Ohne Wenn und Aber. Amen. O mein Gott, dieses Leben ist so voller bedrohender Menschlichkeit, dass sie alles Leben zu ersticken droht. Der Schrei der Seele und die Kristallklarheit des Verstandes, alles ausgerichtet auf Leben, Leben, unbedingtes Leben, hat ständig neue Bedingungen produziert. Und droht alles Lebendige zu vernichten. O Gott, dieses ewige Wenn und Aber, von Anfang an in dein Angesicht gesprochen, diese ständige Angst, das eigene zu verlieren, um den Preis alles zu vernichten. Diese Bereitschaft von uns Menschen, um das eigene zu gewinnen, das andere zu zerstören, von dem wir leben. Herr, wir sind uns selbst nicht gewachsen. Wir sind auch unserem Lebenshunger nicht gewachsen. Wir sind unserem Wunsch nach Erfüllung nicht gewachsen. Wie hast du uns doch in eine begnadete Zeit hineingeboren werden lassen? Was steht uns nicht alles offen und zur Verfügung? Und bedroht eben jenes Leben, das du mit uns teilen willst, in der Gestalt deines Sohnes Jesus. Wie danke ich dir für ihn vor allem und über allem, dass er seine Berufung erfüllt hat und seinen Dienst vollendet. Wie danke ich dir für deinen Sohn und Jünger, für diesen Mann Paulus, unseren Bruder, für die Kostbarkeit dieses einmaligen Lebens. O Herr, wie wird dieser Mann missbraucht? Aber deine Wahrheit in seinem Leben ist unbestechlich und niemand wird sie letztlich verdunkeln können. Denn dein Geist ruft und ruft auch uns, die wir hier sind, so wie wir hier sind heute Morgen. Ein jedes von uns, ob jung und alt, mit seinem Leben. Dein Geist ruft uns und stellt uns in das Angesicht jener Gnade, die uns immer wieder berührt, die immer wieder den Eingang in unseren Geist und in unsere Herzen sucht, um uns diesen tiefen Wert zu schenken, ohne Bedingungen. Wertgeachtet bist du in meinen Augen und geliebt, spricht der Herr. Ich danke dir, lebendiger Gott, im Namen Jesu Christi, deines Sohnes, für die Kostbarkeit dieses Lebens, dieser Art von Leben, das das Ewige genannt wird. Und ich danke dir, dass es in unserer Mitte ist. Durch deinen Geist, nahe unserem Mund, nahe unserem Herzen und die Quelle für alles Lebendige in Ewigkeit.